Ja, lasst es mich euch gleich zu Anfang ganz deutlich sagen, es ist Krieg. Damit meine ich nicht implizit die Konflikte in dieser Welt, nicht den Krieg in der Ukraine, auch nicht jetzt die Angriffe auf Israel. Sie sind meiner Meinung nach nur ein äußeres Zeichen des Kampfes der unsichtbaren Welt. In dieser Welt, in dieser unsichtbaren Welt herrscht seit Jahrtausenden ein Krieg. Und ich meine heute ganz explizit die Schlacht, die um dich persönlich und um die Gemeinde Jesu Christi tobt. Da brauchen wir keinen Probealarm mehr, wie wir den letztens in Deutschland hatten, sondern diese Predigt ist ein Alarm. Und sie soll euch aufwecken aus dem Schlaf der Sicherheit, so wie wir es gerade gesungen haben, den viele Christen heute schlafen. Ich will euch mit dieser Predigt keine Angst machen, aber ich möchte euch gerne wachrütteln für die Wahrheit, für das, was wirklich in dieser Welt und um uns herum passiert, damit wir uns darauf einstellen können, damit wir mit dieser Kriegszeit gut umgehen können. Das ist nämlich keine Computersimulation, wo man immer wieder aufsteht, wo man immer wieder von vorne anfangen kann, wo es nicht um das Leben geht. Sondern dieser Krieg ist blutiger Ernst und es geht um unser Leben. Der Satan will uns von Gott wegbringen. Er will die Beziehungen zerstören zu Gott, die Beziehungen in die Gemeinde, deine Beziehung zu anderen Menschen und selbst die Beziehung zu dir selbst. Leider glauben viele Menschen der Lüge des Satans, gib mich doch gar nicht. Da musst du dir doch gar keine Gedanken machen. Diese Lüge wird an vielen Universitäten gelernt, von mancher Kanzel gepredigt. Und der Satan reibt sich die Hände und freut sich, dass diese Lüge immer mehr in unsere Gedanken und in unsere Herzen Einzug hält. So kann er quasi wie unter einer Tarnkappe ungeschützt uns angreifen. Papst Paul VI. Hat 1972 auch so einen Alarm gemacht, indem er gesagt hat, der Teufel ist eine schreckliche Realität. Wer die Existenz dieser Wirklichkeit bestreitet, stellt sich außerhalb der biblischen Lehre. Paulus formuliert den Alarm im Epheserbrief folgendermaßen. Ich muss einschalten. So. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Ja, das ist die Wirklichkeit, die Realität. Der Satan übt seine Macht immer noch aus auf dieser Erde. Aber er belässt es nicht dabei, wie hier im Epheserbrief steht, nur die Herzen derer zu beherrschen, die nicht an Jesus Christus glauben. Im Gegenteil, es ist ihm ja nichts wichtiger, als die anzugreifen, die an Jesus Christus glauben. Da ist ihm kein Aufwand zu groß, keine Anstrengung zu schwer. Es ist ihm jedes Mittel recht, wenn auch nur einen einzigen von uns, die an Jesus Christus glauben, davon abbringen kann. Es ist Krieg. Wir leben in Kriegszeiten und der Angreifer ist der Satan. Das müssen wir uns deutlich vor Augen führen. Petrus alarmiert die ersten Christen, indem er schreibt, seid nüchtern und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Satan, euren Todfeind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und ganz ehrlich, dieses Opfer bist du. Das müssen wir uns klar machen. Jeder von uns ist hier gemeint. Er versucht uns zu verschlingen. Und Paulus warnt die Epheser, so wie wir es eben schon in der Lesung gehört haben, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gegenwart der Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir dürfen den Satan und seine Mächte nicht ignorieren. Wir dürfen die Augen vor diesem Krieg nicht verschließen. Denn er herrscht so lange, seit es Menschen gibt. Und wir müssen die Bibel an dieser Stelle wirklich sehr ernst nehmen. Wenn wir davon lesen, dass Jesus vom Satan versucht wurde, dann ist das nicht eine Geschichte, die wir in die Welt der Fantastereien verschieben dürfen, sondern das war für Jesus bittere Realität und das ist es auch für uns. Welche Macht Satan hat, das wird in der Versuchungsgeschichte Jesu deutlich. Satan bietet Jesus alle Reiche dieser Welt an und er hat diese Macht. Das spricht Jesus ihm überhaupt nicht ab. Jesus selbst nennt ihn Fürst dieser Welt. Und Satan bedeutet im Hebräischen Feind, Angreifer und das griechische Wort Diabolos, das im Neuen Testament genauso oft gebraucht wird wie Satan, bedeutet wörtlich Durcheinanderwerfer und meint damit den Verführer, den, der uns durcheinander bringt. Bei Jesus können wir das sehen. Mehrmals kann man von diesen versucherischen, diabolischen Angriffen des Satans auf das Herz Jesu lesen. Ich sprach schon von der Versuchungsgeschichte, als Jesus in der Wüste ist. Da versucht Satan schon, Christus selbst von seinem Weg abzubringen. Er versucht ihn nicht nur mit leiblichen Bedürfnissen, sondern vor allen Dingen mit dem Abfall von Gott und der Anbetung des Satans. Als Petrus Jesus von seinem Weg nach Jerusalem und ans Kreuz abhalten will, sagt Jesus: Hinter mich, Satan! Denn das war der Versuch, wieder der Versuch, Jesus von seinem Weg abzubringen. Auch Judas wird von Jesus als Satan bezeichnet, weil er sich gegen die Sendung Jesu stellt und ihn seinen Mördern ausliefert. Und die letzte Versuchung, und ich muss sagen, die stelle ich mir selbst am schwersten vor, ist die Versuchung Jesu am Kreuz. In der Wüste sagt Satan zu Jesus: Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann. Und er versucht Jesus damit, quasi seine Göttlichkeit zu beweisen. Am Kreuz. Als Jesus völlig zerschlagen und kaputt ist, wird er mit genau denselben Worten versucht. Nämlich die Menschen unter dem Kreuz sagen: Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann steig herab vom Kreuz. Dann wollen wir an dich glauben. Das ist ja das Verrückte. Jesus ist gekommen, damit die Menschen an ihn glauben. Und jetzt sagen sie: Wenn du runtersteigst vom Kreuz, dann glauben wir an dich. Was ist das für eine perfide Versuchung? Denn was hätte es den Menschen genützt? Ja, sie hätten an ihn geglaubt. Der Satan bietet Jesus die Möglichkeit, dass die Menschen zum Glauben kommen. Wäre Jesus aber vom Kreuz herabgestiegen, dann hätte er zwar seine irdischen Feinde besiegt und mundtot gemacht, aber keiner von uns wäre gerettet worden. Denn dann hätte der Teufel gesiegt und der Tod und nicht Jesus. So aber können wir uns sicher sein, und Johannes ruft es den Christen zu, um sie zu stärken: Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Paulus jubelt: Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Die Geschichte deines Lebens ist die Geschichte eines andauernden Angriffs auf dein Herz, auf deinen Glauben, auf deine Hoffnung, auf deine Liebe zu Gott. Satan weiß ganz genau, was aus dir werden würde, wenn du dein Herz ganz Gott hingibst. Und davor hat er Angst. Das ist das, was er auf jeden Fall verhindern will, dass wir uns Gott ganz hingeben. Nichts fürchtet er mehr als Menschen, die Jesus nachfolgen. Du hast einen Feind und er wird, wie bei Jesus, alles daran geben, um dich von diesem Weg abzubringen. Er will dein Leben zerstören. Er will nicht dein Leben, sondern deinen Tod. Und ich denke, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Es ist lebensgefährlich, hochgradig lebensgefährlich, wenn wir naiv in den Tag hineinleben und das außer Acht lassen. Ich habe das selbst erlebt, im letzten Jahr vor Weihnachten habe ich mich ernsthaft gefragt, ob es das wirklich bringt mit dem Glauben. Weder körperlich, noch geistig, noch geistlich. Ich wäre der Versuchung Satans fast erlegen, aber heute kann ich wieder triumphieren. Jesus ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Tod ist vernichtet. Ich stehe auf der Seite des Siegers. Ich stehe auf der Seite Jesu Christi. Und auf dieser Seite kämpfe ich in diesem Krieg. Ich muss, das ist mir ganz klar, ich muss keine Angst vor Satan haben. Sondern ich kann mich ja jederzeit auf Jesus Christus berufen, der den Sieg davongetragen hat am Kreuz, durch die Auferstehung. Das allein, und das muss man einfach so sehen, das allein ist unsere Rettung. Jesus, Jesus, nichts als Jesus. Auf ihn müssen wir uns immer wieder berufen, daran müssen wir festhalten, denn dann können wir dem Teufel, dem Satan widerstehen. Denn Jesus ist gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Aber natürlich stehe ich wie auch ihr immer noch im Kampf und Satan wird keine Ruhe geben, bis ich einmal vor meinem Herrn stehe. Das Schwierige ist, dass Satan meist keine brutalen Angriffe auf uns führt, sondern seine Strategie ist die sanfte Verführung. Ich will das mal kurz skizzieren. Satan ist ja der Durcheinanderbringer, der Diabolos, der Lügner von Anfang an, so hat Jesus ihn bezeichnet. Und so versucht er uns durch falsche Gedanken vom Weg abzubringen. Eine sehr beliebte Masche ist eben der Zweifel. Und das beginnt schon am Anfang der Bibel. Zu Eva sagt der Satan, sollte Gott wirklich gesagt haben? So sät er Zweifel in ihr Herz und sie fällt darauf herein und denn anschließend verspricht ihr der Satan, dass sie sein wird wie Gott, wenn sie sich gegen das Gebot stellt, von diesem Baum nicht zu essen. Schon der Zweifel reicht, dass sie das dann tut. Der Teufel benutzt Einflüsterungen, Zweifel, kleine Lügen, die uns mehr und mehr so von Gott wegtreiben und wo wir dann den größeren Anfechtungen erliegen, wenn wir nicht frühzeitig dagegen vorgehen. Und das gilt ja, diese Angriffe nicht nur als einzelne Persönlichkeiten, sondern auch als Gemeinde. Wir haben in der Bibel mehrere Beispiele, aber ein Beispiel, wo Satan eine Gemeinde verführt hat, auch mit ganz leisen Mitteln, ist Laodicea. Satan hat diesen Menschen in der Gemeinde eingeflüstert, sie sind reich, sie können alles, sie haben den Durchblick, sie können das alles alleine schaffen. Ihr Glaube war deshalb lau geworden. Aber noch viel schlimmer, und so steht es da, sie hatten Jesus vor die Tür gesetzt. Denn eigentlich brauchten sie ihn gar nicht mehr für ihr Leben. Das konnten sie doch auch alles allein. Und diese Verführung sehe ich heute in vielen Gemeinden. Es geht uns so gut. Wofür brauchen wir eigentlich Jesus? So ein bisschen Religion ist ja ganz schön. Aber Jesus wirklich nachfolgen? Brauchen wir das? Es geht uns wirklich sehr gut. Ist doch eine schöne Verführung. Es reicht, an Jesus zu glauben. Warum soll ich mein Kreuz auf mich nehmen, um ihm nachzufolgen? Und auch eine moderne Einflüsterung, mit der Satan verhindern will, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir glauben doch alle an den gleichen Gott. Wie können wir denn als Christen heute so intolerant sein, dass wir sagen, nur Jesus ist der Weg? Und in der Kirche werden Evangelisation und Mission in Frage gestellt. Jeder kann doch glauben, was er will. Warum sollen wir da den Menschen von Jesus erzählen und ihnen das vielleicht auch noch aufdrücken? Wenn ich mir so unsere Gemeinden ansehe, dann denke ich manchmal, wir brauchen die Welt gar nicht, um uns kaputt zu machen. Das schaffen wir in der Gemeinde selbst. Wir lassen uns verführen durch Verletzungen, die wir uns gegenseitig zufügen, Lieblosigkeiten, die wir untereinander erleben, Glaubensstreitigkeiten, Machtkämpfe, Gleichgültigkeit, Missgunst, auch in unseren Gemeinden. Der Satan versucht, das zu zerstören, was Gott sich mit Gemeinde gedacht hat, nämlich, dass wir ein Leib sind in Christus. Das will er auf jeden Fall verhindern. Wir sollen nicht ein Leib sein. Jesus hat Großes vor mit seiner Gemeinde, aber das will Satan auf jeden Fall verhindern, zerstreuen, uns durcheinander bringen und das Ganze zerstören. Er will mit allen Mitteln verhindern, dass wir Frucht bringen und Menschen zum Glauben kommen. Satan ist der Antichristus, wie Johannes ihn in seinen Briefen beschreibt. Und das kann man zweifach übersetzen. Anti heißt zunächst gegen. Und es ist klar, Satan ist der Feind, der gegen Jesus Christus kämpft und versucht, das Werk Gottes in dieser Welt in Jesus Christus zu zerstören. Aber Anti kann man auch mit anstatt übersetzen. Satan stellt sich als der Christus dar. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er versucht so Christus, den Löwen von Juda, nachzuahmen. Oder er ist Luzifer, der Engel des Lichts. Und er versucht, dem gleich zu sein und uns dadurch zu verführen, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Das alles macht Satan nach, um sozusagen die Christen zu täuschen. Um ihnen zu sagen, hier, ihr könnt doch mich anbeten. Und wir geben ihm leider in unseren Gemeinden viel zu viel Raum, sodass er seine Macht entfalten kann, weil wir eben nicht dagegen ankämpfen. Es ist Krieg und ich denke, wir müssen es uns wieder neu bewusst machen. Und die Frage ist eben, wie gehen wir damit um? Was können wir gegen diese Macht Satans tun? Luther hat mal gesagt, wenn dich der Teufel anfallen will, so lass einen kräftigen Furz in seine Richtung ab. Ich bin mir sicher, dass das nicht die richtige Methode ist. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, das ist auch wieder so eine Verharmlosung. Ein kleiner Furz reicht, um den zu vertreiben. Das ist aber doch nicht die Wahrheit. Es geht doch um viel mehr. Klar, wir wollen gerne unsere Ruhe haben und natürlich, ja, ein bisschen Rückzugsgefecht oder sowas, das könnten wir mal machen, möglichst wenig Verluste. Aber ich glaube, was wichtig ist, wir müssen einen Angriffskrieg führen. Jakobus fordert die Christen dazu auf, er schreibt, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Satan, dann muss er vor euch fliehen. Und Paulus beschreibt in seiner geistlichen Waffenrüstung, so wie wir das eben von Matthias schon gehört haben, dass wir verschiedene Teile einer Rüstung haben. Und ich möchte vor allen Dingen auf zwei Angriffswaffen eingehen. Du hast es ja schon kurz erläutert, die wir haben. Ich habe das letztens in einer Predigt gehört, die mich übrigens auf das Thema gebracht hat. Da sprach der Prediger davon, dass der Krieg in der Ukraine uns gelehrt hat, dass zuerst die Artillerie das feindliche Gebiet beschießen muss und dann erst rücken Panzer und Fußsoldaten ein, um das Land einzunehmen. Mehr weiß ich von der Predigt gar nicht mehr, aber dieser Gedanke hat mich berührt zu sagen, die Artillerie, die wir gegen Satan ins Feld führen, ist das Gebet. Das Erste, was wir tun müssen, ist das Land zu beschießen, sozusagen mit gemeinsamem Gebet. Denn dem hat der Satan nichts entgegenzusetzen. Wenn wir eins werden im Gebet, verliert Satan seine Macht. Denn im Gebet stellen wir uns auf die Seite des Siegers, auf die Seite Jesus Christus. Und ich erlebe das immer selbst wieder, wie sehr mich dieses gemeinsame Gebet stärkt. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass diese Predigt heute sehr umkämpft ist. Und deswegen war es mir total wichtig, mit Matthias und Matthias nochmal nach oben zu gehen, um zu beten. Und ich habe gemerkt, wie mich eine innere Ruhe erfüllt hat. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir diese Waffe in die Hand nehmen, allein, aber auch vor allen Dingen gemeinsam zu beten, damit wir diesen Kampf bestehen können. Ich lade euch schon jetzt, heute Abend ist der Move-Gottesdienst, nächsten Sonntag wieder zum Gebet in der Gemeinde hier. Aber auch gerne sonntags morgens vor dem Gottesdienst seid ihr herzlich eingeladen mitzubeten. Ich jedenfalls brauche die Kraft des Gebets, um diesen persönlichen Kampf mit Satan zu bestehen. Und die zweite Angriffswaffe, auch das hast du schon gesagt, Matthias, ist das römische Kurzschwert, nämlich für den Nahkampf. Wir stellen uns bei den Rittern immer diese riesenlangen Schwerter vor. Das hatten die Römer nicht. Die hatten so ein kurzes Schwert und man musste dem Feind ganz schön nahe kommen, um ihn sozusagen stechen zu können, verletzen zu können. Und dieses Kurzschwert ist das Wort Gottes, mit dem wir den Satan angreifen und ihn so treffen können, dass er von uns ablassen muss. Der Heilige Geist legt uns das Wort in den Mund. Und so kann ich dann den Lügen und Einflüsterungen Satans etwas entgegensetzen. Ein kleines Beispiel will ich anführen, weil ich weiß, dass es immer wieder ein Angriffspunkt ist. Sollte Gott gesagt haben, dass er dich liebt, bist du wirklich wunderbar gemacht? Schau dich doch mal an. So sät Satan Zweifel in uns, vor allen Dingen an Gottes umfassender und bedingungsloser Liebe. Immer wieder in kleinen Portionen, wo es immer stärker und größer in uns wächst, dieser Zweifel an der Liebe Gottes. Aber genau dann müssen wir dem Satan die Wahrheit entgegenhalten. Zum Beispiel ein Wort des Propheten Jesaja: In meinen Augen bist du wertvoll und herrlich und ich habe dich lieb, sagt Gott. Oder ein Wort aus dem Römerbrief: So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Denn nichts kann mich von Gottes Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Satan. Wenn wir Satan diese Worte Gottes, und da gibt es ja wirklich noch eine Fülle an Worten, wenn wir die Satan entgegenhalten, dann muss er weichen, weil diese Worte sind die absolute Wahrheit. Dann verliert er seine Macht. Nichts, wirklich nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und wir können jederzeit und immer wieder zu ihm zurückkehren, uns auf ihn berufen, wenn uns der Satan verklagen will. Auch das ist eine Masche, dass er uns selbst ein schlechtes Gewissen macht. Dann geht hin, dann bekennt eure Schuld, gebt sie bei Jesus ab und glaubt ihm, dass er dafür gestorben ist, dass sie weg ist. Dagegen kann der Satan nichts machen. Damit wir im Kampf bestehen können, ermahne ich euch mit den Worten von Paulus: Nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Christus ist erschienen, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Deshalb ein ganz wichtiger Punkt in diesem Kampf: Das müssen wir doch alles gar nicht selber kämpfen, sondern wir können uns mit hineinnehmen lassen, eben in diesen Kampf der unsichtbaren Welt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Im Alten Testament, der Prophet Elisa ist mit einem Knecht in eine Stadt gegangen und mitten in der Nacht wird diese ganze Stadt umzingelt von dem feindlichen Heer. Und der Knecht sieht das und kommt ganz verzagt zu Elisa und sagt: Wir sind verloren, was sollen wir denn nur tun? Und dann geht Elisa mit dem Diener auf die Stadtmauer und er betet zu Gott: Tu diesem Diener, meinem Diener, die Augen auf. Und dann sieht der Diener rings um das feindliche Heer eine Menge von feurigen Rossen und Wagen des himmlischen Heeres. Wir kämpfen nicht allein, sondern wir dürfen immer wieder um diese göttliche Macht bitten. uns damit hineinnehmen lassen, dass wir eben nicht alleine kämpfen, sondern ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes uns auf diese Seite stellen. Die Macht Gottes ist auf unserer Seite und sie ist allemal größer als die von Satan. Und darum rufe ich es euch am Ende noch einmal triumphierend zu. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Amen. Wir feiern